Gott gibt Sieg. Ich lese uns aus 1. Samuel 17 in Auszügen diese Geschichte David und Goliath. Die Philister sammelten ihre Heere zum Kampf und kamen zusammen bei Socho in Juda und lagerten sich zwischen Socho und Aseka bei Ephes Dannimim. Und Saul und die Männer Israels kamen zusammen und lagerten sich im Eichgrund und rüsteten sich zum Kampf gegen die Philister. Und die Philister standen auf einem Berge jenseits und die Israeliten auf einem Berge diesseits, sodass das Tal zwischen ihnen war. Da trat aus den Reihen der Philister ein Riese heraus, mit Namen Goliath aus Gath, 6 Ellen und eine Handbreit groß. Der hatte einen ehernen Helm auf seinem Haupt und einen Schuppenpanzer an, und das Gewicht seines Panzers war 5000 Lot Erz. Und hatte eherne Schienen an seinen Beinen und einen ehernen Wurfspieß auf seiner Schulter. Und der Schaft seines Spießes war wie ein Weberbaum, und die eiserne Spitze seines Spießes wog 600 Lot. Und sein Schildträger ging vor ihm her. Und er stellte sich hin und rief dem Heer Israels zu: Was seid ihr ausgezogen, euch zum Kampf zu rüsten? Bin ich nicht ein Philister und ihr Sauls Knechte? Erwählt einen unter euch, der zu mir herabkommen soll. Vermag er gegen mich zu kämpfen und erschreckt er mich, so wollen wir eure Knechte sein. Vermag ich aber über ihn zu siegen und erschlage ich ihn, so sollt ihr unsere Knechte sein und uns dienen. Und der Philister sprach: Ich habe heute dem Heere Israels Hohn gesprochen, als ich sagte: Gebt mir einen Mann und lasst uns miteinander kämpfen. Als Saul und ganz Israel diese Rede des Philisters hörten, entsetzten sie sich und fürchteten sich sehr. Aber David sprach zu Saul: Seinetwegen lasse keiner den Mut sinken. Dein Knecht wird hingehen und mit diesem Philister kämpfen. Saul aber sprach zu David: Du kannst nicht hingehen, um mit diesem Philister zu kämpfen, denn du bist zu jung dazu. Dieser aber ist ein Kriegsmann von Jugend auf. David aber sprach zu Saul: Dein Knecht hütete die Schafe seines Vaters, und kam dann ein Löwe oder ein Bär und trug ein Schaf weg von der Herde. So lief ich ihm nach, schlug ihn und er rettete es aus seinem Maul. Wenn er aber auf mich losging, ergriff ich ihn bei seinem Bart und schlug ihn tot. So hat ein Knecht den Löwen und den Bären erschlagen, und diesem unbeschnittenen Philister soll es ergehen wie einem von ihnen, denn er hat das Heer des lebendigen Gottes verhöhnt. Und David sprach: Der Herr, der mich von dem Löwen und Bären errettet hat, der wird mich auch erretten von diesem Philister. Und Saul sprach zu David: Geh hin, der Herr sei mit dir. Und Saul legte David seine Rüstung an und setzte ihm einen ehernen Helm auf sein Haupt und legte ihm einen Panzer an. Und David gürtete Sauls Schwert über seine Rüstung und mühte sich vergeblich damit zu gehen, denn er hatte es noch nie versucht. Da sprach David zu Saul: Ich kann so nicht gehen, denn ich bin's nicht gewohnt. Und er legte es alles ab und nahm einen Stab in die Hand und wählte 5 glatte Steine aus dem Bach und tat sie in die Hirtentasche, die ihm als Köcher diente, nahm die Schleuder in die Hand und ging dem Philister entgegen. Der Philister aber kam immer näher an David heran, und sein Schildträger ging vor ihm her. Als nun der Philister aufsah und David anschaute, verachtete er ihn, denn er war noch jung und er war bräunlich und schön. Und der Philister sprach zu David: Bin ich denn ein Hund, dass du mit Stecken zu mir kommst? Und der Philister fluchte dem David bei seinem Gott und sprach zu David: Komm her zu mir, Ich will dein Fleisch den Vögeln unter dem Himmel geben und den Tieren auf dem Felde. David aber sprach zu dem Philister, du kommst zu mir mit Schwert, Lanze und Spieß. Ich aber komme zu dir im Namen des Herrn Zebaoth, des Gottes des Heeres Israel, den du verhöhnt hast. Heute wird dich der Herr in meine Hand geben, dass ich dich erschlage und dir den Kopf abhaue und gebe deinen Leichnam und die Leichname des Heeres der Philister heute den Vögeln unter dem Himmel und dem Wild auf der Erde, damit alle Welt inne werde, dass Israel einen Gott hat und damit diese ganze Gemeinde inne werde, dass der Herr nicht durch Schwert oder Spieß hilft, denn der Krieg ist des Herrn und er wird euch in unsere Hände geben. Als sich nun der Philister aufmachte und daherging und sich David nahte, lief David eilends von der Schlachtreihe dem Philister entgegen. Und David tat seine Hand in die Hirtentasche und nahm einen Stein daraus und schleuderte ihn und traf den Philister an der Stirn, dass der Stein in seine Stirn fuhr und er zur Erde fiel auf sein Angesicht. So überwand David den Philister mit Schleuder und Stein und traf und tötete ihn. David aber hatte kein Schwert in seiner Hand. Liebe Brüder und Schwestern, das ist der Stoff, in dem werden in Hollywood Filme gemacht. Da geht's heiß her. Allerdings, da muss noch irgend so eine Liebesgeschichte dazu, damit das Ganze auch ein wenig greift. Es ist in diesem Kapitel eine Liebesgeschichte dabei. Nur die ist nicht zu verfilmen. Die Liebesgeschichte des David mit seinem Gott. Er tritt nicht aus eigenem Antrieb, aus eigener Kraft, aus eigenem Willen an, sondern er tritt an, weil er seinen Gott lieb hat und der ist verhöhnt worden. Er will die Ehre Gottes wahren. Es geht ihm nicht um sich. Er hat gar nicht, überhaupt nicht sich im Blick. Sondern diese Liebe zu seinem Herrn treibt ihn, dass auf seinem Namen dieser Schimpf des Philisters nicht sitzen bleiben darf. David geht in den Kampf um Gottes Willen. Und das ist unsere erste Überschrift, es ist ein Kampf mit ungleichen Waffen. Goliath, der Name heißt übersetzt Riese. Ein Kämpfer von Jugend auf, geschult mit Waffen. Da stockt einem der Atem, wenn das aufgezählt wird. Was das alles wiegt, imponierend. Was vor Augen ist. Diese Geschichte ist ja inhaltlich eine Abbildgeschichte dieses immer wieder auftretenden Kampfes. Derer, die Gott lästern und der Gottes Ehre wahrt. Und hinter dieser Auseinandersetzung, dieser Grundauseinandersetzung, da steht nicht nur ein Riese, sondern da steht der Böse, der Satan selber. Was vor Augen ist. Wir singt Luther in diesem Reformationslied, groß Macht und viel ist sein grausam Rüstung ist. Und wir sehen das heute, auch und gerade heute, wie das Böse in einer imposanten, erschreckenden, beeindruckenden Form auftritt, so wie es hier heißt. Und als Israel das sah, den Riesen, sie entsetzten sich. Angstmache, Drohung. dagegen David. In einem ganz einfachen Gottvertrauen. Er nimmt keine Waffen mit. Nur das, was ihm gewohnt ist. Diesem Hirtenjungen. Aber das zeichnet ihn aus. Das sind diese drei Grundbewegungen, wie er in diesen Kampf geht, in diese Auseinandersetzung. Er geht nicht für sich, sondern er geht um Gottes Ehre. Er geht in einem tiefen Gottvertrauen. Das ist eine beeindruckende Szene. Der Saul, der zieht ihm da seine Rüstung an und dieser Junge, der steht da mit Panzer und Helm und kann kaum das Schwert halten und keinen Schritt tun. Ich bin das nicht gewohnt. Er hat nur eines. Der Herr hat dich heute in meine Hand gegeben. In einem ganz großen Gottvertrauen. Und unter seiner Leitung und Führung. So geht er in diese Auseinandersetzung. In diesen Krieg, in diesen Kampf. So dürfen wir hineingehen. Das gilt ja für uns Christen. Noch in ganz anderer Weise als in dieser Szene, wie sie uns da vor Augen gemalt wird. Wir Christen sind angegriffene Leute. Wir sind und bleiben es. Wir sind und bleiben angegriffene Leute. Das Leben, die Nachfolge hinter Jesus her, das führt uns immer wieder in diesen Kampf. Dass wir das ganz ernst nehmen, ganz ernst nehmen. Wir wollen den Satan auch nicht überbetonen und das Böse. Geld ist heute eine Gefährdung. Ich möchte es einmal so deutlich sagen, das sieht man auf Schritt und Tritt Dämonen. Das ist ein Unsinn. Da beginnen dann diese Gottesdienste. Ich war vor einiger Zeit bei so einer großen Versammlung und dann sagt der Gemeindeleiter am Anfang, jetzt müssen wir erst einmal alle Dämonen über Stuttgart wegbeten. Hat er schon zu tun. Ich habe nur für mich gedacht, wo steht denn das in der Bibel? Wo steht denn das in der Bibel? Dass man erst einmal alle Dämonen wegbeten muss. Je mehr man sich damit beschäftigt und in diese Wirklichkeit hineinstarrt, umso größer wird die Gefahr, dass sie Macht über mich gewinnt. Unser Blick geht nicht, wenn wir uns versammeln als Gemeinde Jesu Christi, als Leute, die auf ihn hören wollen, dann fangen wir jetzt nicht zuerst an und beten die Dämonen über Weissach weg. Sondern unser Blick geht auf unseren Herrn. Das ist das Entscheidende. Wir sehen nicht überall Dämonen, sondern wir sehen, wie unser Herr Macht und Kraft hat und ihm ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden, dass wir dieses Grundvertrauen wieder gewinnen. Wir machen viel zu viel kaputt. Wenn wir gleich alles für dämonisch erklären. Ich nenne einmal ganz direkt drei Kennzeichen, an denen man biblisch erkennen kann, ob eine Dämonie, ob eine Besessenheit vorliegt. Das erste Kennzeichen ist das, solch ein Mensch weicht dem Namen und der Verkündigung Jesu auf jeden Fall aus. Der kann das nicht hören, der will davon absolut nichts wissen. Das zweite Kennzeichen, es findet eine völlige Persönlichkeitsveränderung statt. Und das dritte Kennzeichen, es ist keine menschliche Hilfe möglich, was man auch versucht. Das sind ganz äußere Kennzeichen zunächst. Aber es geht in diesen Kampf hinein. Bei uns wird er viel untergründiger geführt. Auch und gerade in diesem Bereich der Grauzone des Okkulten, des Dämonischen. Und viele sind schon auf dieser schiefen Ebene. Man kann heute keine Buchhandlung mehr betreten, ohne dass irgendwo in immer größerem Rahmen sogar solche Bücher über Esoterik und was weiß ich alles angeboten werden. Bei uns ist dieses, dass der Böse mit seinen Fangarmen nach Menschen greifen will, sehr verborgen im Untergrund. Aber viele leben auf dieser schiefen Ebene, wo sie nicht mehr zum Kampf antreten. Da ist dieser Mercedes-Fahrer mit seinem dicken Daimler und vorne auf dem Kühler, da hat er das Hufeisen. Ist doch ganz harmlos, sagt er, ist doch ganz harmlos, aber es bringt halt Glück. Natürlich ist das zunächst harmlos und erinnert an die Zeit, wo es noch keine Autos gab, da war man zu Pferd unterwegs. Aber aus diesem Harmlosen kann sehr schnell eine Bindung werden. Eine Bindung. Wir waren in einem Dorf, dort im Dschungel. Es war ein Dorf, erst ganz frisch von einem der Evangelisten entdeckt, so muss man direkt sagen. Und zum ersten Mal wurde in diesem Dorf dann von Jesus geredet. Und viele kamen und hörten zu und dann war plötzlich eine Bewegung. Das war für mich, so etwas habe ich noch nie erlebt gehabt vorher. Da kam der Dorfzauberer im vollen Ornat. Und es ging richtig eine Kraft von ihm aus. Die Atmosphäre hat sich völlig verändert. Und die Leute wichen zurück. Und dann sind 4 Evangelisten vorgetreten und haben ein Jesuslied angestimmt. Und dieser Zauberer mit all seinen Amuletten und alles, was er an sich hatte, er hatte einen ganz wilden Gesichtsausdruck bekommen und hat plötzlich angefangen zu schreien und ist geflohen. Die Versammlung konnte weitergehen. Da habe ich zum ersten Mal solch eine direkte Begegnung mit der Macht des Dämonischen miterlebt. Und der Name Jesus, der siegt. Das reicht, das reicht. Dieses kindliche Vertrauen, Herr, dir ist gegeben alle Gewalt. Du hast die Macht. In diesem Kampf, ich möchte einmal eine Ebene erwähnen, über die wir wenig reden. Solche Auseinandersetzungen finden auch ein Stück in unserem Unterbewusstsein statt. In unserem Traumleben. Es ist doch manches Mal so, dass wir über uns selber erschrecken, was in unserem Traumleben sich abspielt. und was da alles in uns noch drin ist. Wir dürfen uns vor dem Einschlafen ganz kindlich dem Herrn anbefehlen. Herr, du regierst auch das, was in mir ist, was ich selber gar nicht so genau kenne. Das sind ja unendlich viele Einflüsse, die in uns eindringen. Ich bitte dich, reinige du mich, auch in meiner Fantasie, in meinem Unterbewusstsein, in meinen Träumen. Ich möchte ganz dir gehören. David geht in diesen Kampf im Gottvertrauen. Nicht nach dem, was vor Augen ist. Da hätte er gleich wieder kehrt machen können und abhauen und sagen, Mensch, dem reiche ich ja gerade bis zum Bauchnabel. Wie soll ich dem an den Kopf kommen? Da müsste ja Buckelranzen von einem anderen getragen werden. Hab keinerlei Möglichkeit, den zu besiegen. Er schaut nicht nach dem, was vor Augen ist. Sir, das ist etwas Wesentliches zur Unterscheidung der Geister. Der Böse in seinen Mächten, der macht immer Angst. Der macht immer Angst. Der Satan ist der große Angstmacher. Der Heilige Geist, das ist schon so, wie er genannt wird, der Parakletos, der Tröster, der Mutmacher. Der Geist Gottes macht Mut. Wir dürfen in diese Kämpfe in unserem Leben hineingehen, auch mit einer Waffenrüstung. Paulus beschreibt sie in Epheser 6. Helm, Schild, Panzer, gestiefelt. Alle diese Waffen, die er dort beschreibt, sind keine Angriffswaffen, sondern Standhaltewaffen. Dass ihr standhalten könnt dem Bösen, diesen Angriffen. Nur eine einzige Angriffswaffe haben wir Christen. Das ist das Wort, das Schwert des Wortes Gottes. Das ist unsere Waffe. Und mit der kämpfen wir. Und mit der bestehen wir jeden Kampf in der direkten Auseinandersetzung als David gegen Goliath. Und jetzt schauen wir nach Matthäus 4. David, der Schwache, nach 40 Tagen Fasten erledigte Jesus. Und jetzt tritt der Satan gegen ihn an. Da wiederholt sich diese Kampfsituation. Und mit was siegt Jesus? Es steht geschrieben. Es steht geschrieben. Das Wort Gottes ist unsere Angriffswaffe. Ich habe euch gestern Abend von Poturaccio erzählt, diesem Dorf, dem die Terroristen ihre Briefe aufgehängt hatten, wer an der Versammlung für den Gott Jesus teilnimmt, dem werden wir Hände und Füße abhauen. Als wir am Morgen uns verabschiedet haben und das kleine Krüpplein der Christen dastand, da habe ich ihnen Folgendes gesagt. Ich habe gesagt, wenn ihr jetzt dort auf eurem Acker anpflanzt und Hirse hineinsät, dann wird nach einiger Zeit das aufgehen und es wird ein Hirsestrauch wachsen. Das ist eine Art Linsen. So ist das, wenn ihr Gewalt anwendet, dann seht ihr Gewalt und was da aufwächst, das ist wieder Gewalt. Wenn ihr aber ein Reiskorn in den Boden tut, dann wächst da eine Reispflanze heraus. Wenn ihr das ernst nehmt und darauf vertraut und das sät, was Jesus sagt, sein Wort sät, dann wird Friede wachsen. Dann wird Friede wachsen, Versöhnung wachsen, neues Leben wachsen. Das ist die Grundentscheidung. Und zwischen der steht ihr jetzt ganz direkt. Wollt ihr das, was diese Leute sagen? Kämpft mit uns, verändert die Umstände, damit es menschenwürdig wird. Wenn ihr das macht, wenn ihr das seht, es wird immer wieder Gewalt herauskommen. Es wird nicht aufhören. Man kann nicht durch Waffen, durch Gewalt Frieden schaffen. Das geht nicht. Sondern dann muss ich das nehmen, was die Verheißung des Friedens hat, das Wort Gottes. Jesus sagt zum Petrus, stecke dein Schwert in die Scheide, denn wer das Schwert nimmt, der wird durch das Schwert umkommen. Das ist nicht nur in Poturacu für diese Menschen die Entscheidung, das ist sie für uns. In den ganz banalen täglichen Dingen, wie kannst du erwarten, wenn es zu einer Auseinandersetzung kommt, zum Beispiel in der Ehe, wenn du gleich zurückgibst, wie dir hergegeben wurde, mit den gleichen Vorwürfen und bösen Worten, so berechtigt sie sein mögen, es wird nicht Friede werden. Es wird absolut nicht Friede werden. Es gibt nur eine Möglichkeit, dass Friede wird, dass Ruhe wird, dass sich etwas verändert, dass etwas neu wird. Und das ist, wenn du das Wort Gottes nimmst. Diese Möglichkeit, aber gerade diese Möglichkeit, David sagt, im Namen des Herrn komme ich. Im Namen des Herrn. Das Motto unseres Lebens. So wird Friede, so wird Neues, wo du im Namen des Herrn in alle diese Kleinkämpfe und Großkämpfe hineingehst. Dem Wort Gottes folgst, das, was Jesus sagt. Segnet, die euch fluchen. Tut wohl denen, die euch hassen. Bittet für die, die euch beleidigen. Denkt einmal. Ist das meine Grundhaltung? Dass dort, wo ich beleidigt werde, wo man mir übel nachredet und ich höre, und das hat der und der oder die und die gesagt, dass ich dann meine Hände falte und sie Jesus anbefehle? Oder bin ich nicht noch in diesem alten Trieb, dass es dann in mir anfängt zu kochen und wenn ich ihm oder ihr das nächste Mal begegne, dann setzt aber was. Da wird nichts draus, das wird nur weitergehen. Dieser Kampf mit ungleichen Waffen, aber mit dieser Konsequenz, wer die Waffen der Gewalt, ob des Gedankens oder des Wortes oder tatsächlich Waffen einsetzt, der wird wieder Gewalt ernten. Oder im Namen des Herrn, Herr, auf dein Wort hin, so wie du mir sagst, so will ich leben. Ich möchte immer mehr hineinwachsen in diese Jesusart. Es steht geschrieben. Wisst ihr, in den Auseinandersetzungen, in den Kämpfen, die uns in der Bibel berichtet werden, die Jesus durchstehen musste, das sind drei Kennzeichen, wie er diese Kämpfe bestanden hat. Das erste Kennzeichen, er hat ganz nüchtern und kurz geantwortet. Er hat die Wahrheit festgestellt. Noch öfter hat er geschwiegen. Geschwiegen. Die Passionsgeschichte Jesu als es diesen letzten, entscheidenden, wichtigsten Kampf gegen das Böse, den Bösen, in all seinen Ausprägungen und Schattierungen galt, hat Jesus geschwiegen. Geschwiegen. Das Schweigen ist oft Säen des Friedens. Seine große geistliche Kunst, schweigen zu können. Schweigen zu können. Und diese geistliche Kunst, die geht einher mit dem dritten Kennzeichen. Da heißt es immer wieder, und er ging auf einen Berg allein und betete. Er hat es nicht in sich hineingefressen. Dieses Schweigen können ist nicht gemeint, wo ich nach 4 Wochen Magengeschwüre bekomme. Sondern er hat schweigen können. Er stellte es alles, so beschreibt es Petrus dann, dem anheim, der da Recht richtet. Er konnte es abgeben. Und blieb zu den Menschen, zu den Pharisäern, zu den Schriftgelehrten, zu all denen, bis hin zu einem Pilatus, blieb er gleichbleibend freundlich. Nicht als Heuchelei, sondern weil er es abgegeben hatte. Ein Kampf mit ungleichen Waffen. Jetzt die zweite Überschrift. Ein Sieg mit überlegenem Ausgang. Zu deinem Herzweh, wenn man dieses Kapitel einmal ganz langsam hintereinander liest, wir haben ja jetzt nur Teile gelesen, da ist dieser große König Saul. Was ist er hier für ein erbärmlicher Feigling? Der Gottberufene, der Gottgesalbte. Aber es steht kurz vorher, aber der Geist Gottes wich von ihm. Selbst ein Saul eines Hauptes länger als alles übrige Volk, der hätte vielleicht dem Goliath zumindest bis zum Hals gereicht. Aber der Herr war nicht mehr mit ihm. Und dann ist alles verloren, alles verloren. Die ganzen 14 Jahre, die Saul sich an seinem Amt als König festklammert, sind verlorene Jahre, sind vergeudete Jahre für Israel. Er führt das Volk ins Unglück, von einer verlorenen Schlacht in die andere, und sich selber und seine ganze Familie ruiniert er dabei, bis er sich schließlich selbst umbringt. Zu deinem Herzweh, dieser Saul. So ist ein Leben, das im bewussten Ungehorsam gegen Gott geführt wird, errichtet sich selber zugrunde. Gott hat den Saul nicht durch den Samuel sagen lassen, du bist nichts mehr wert, du kommst gleich in die Hölle. Nein, der Samuel hat zum Saul nur gesagt, der Herr lässt dir sagen, du sollst nicht mehr König sein. In diesem Amt und in diesem Dienst kannst du mir ab jetzt wegen deines Ungehorsams in diesem konkreten Fall gegen Amalek nicht mehr brauchbar sein. Gott hätte ihn auf vielerlei Weise in Israel noch einsetzen können. Die Not der Ungehorsam Sauls besteht darin, dass er gegen eine direkte Gottesweisung doch in seinem Amt bleibt. Lassen wir doch auch mal den Ernst an uns heran. Gibt es das in deinem Leben? Gibt es das in deinem Leben? Dass der Geist Gottes dir deutlichst gezeigt hat, das will ich nicht. Das ist nicht gut für dich.
Das macht Gott Schande. Und du hältst das bewusst fest. Daraus folgt viel, viel Verkehrung, Not, Unglück in deinem Leben. Nicht als Strafe Gottes, sondern weil dieser Ungehorsam, diese festgehaltene Schuld in deinem Leben jetzt Zerstörungskraft entfaltet. Das ist nicht abwegig, ist nicht abwegig. Da kommt dieser Mann und sucht Seelsorge und dann kommt er raus im Gespräch, er ist verheiratet und hat auch eine Freundin. Der ist hin und her gerissen. Im Grund weiß er ganz genau, das ist wieder Gottes Gebot und Willen. Das Gespräch drüber ist eigentlich müßig, aber es endet so, dass er sagt, ich will sie nicht aufgeben. Das gibt's. Da ist offensichtlich. Ich habe seinen weiteren Lebensweg verfolgt. Was war das für ein Jammer? Was war das für ein Jammer? Wenn in deinem Leben so etwas da ist, wo der Geist Gottes dir klar sagt, lass das, gib das her, bring das in Ordnung, kehr davon um, dann halt's nicht fest, du gehst unter dabei. So wie Saul untergegangen ist. Ganz kurz wird jetzt erzählt, wie David dem Goliath entgegentritt und seinen Stein schleudert und trifft ihn an der Stirn. Dort, wo das Denkvermögen sitzt, der Kern des natürlichen Menschen, er trifft ihn an der Stirn, wo der Eigenstolz sitzt. Den Kopf hochtragen, die Stirn hochtragen. Und es heißt nun, er tötete ihn. Er tötete ihn. Ein Sieg mit überlegenem Ausgang. Hier sehen wir aber auch, das ist das Alte Testament. Wir können das nicht mehr bruchlos predigen. Das geht nicht mehr. Das geht nicht mehr. Seit Jesus da ist, ist diese Davidsgeschichte so vorbildhaft, sie in vielen Zügen ist, ist diese Davidsgeschichte so nicht mehr möglich. Da heißt es nicht mehr, er tötete ihn. Sondern die Kämpfe, in die wir gestellt werden, wenn es gegen andere Menschen geht, die Gottes Ehre verspotten, die das Böse gegen uns vortragen, dann heißt das nicht, wir sollen sie töten, sondern dass wir sie zum Leben bringen. Der Kampf im Neuen Bund, der zielt gar nie auf die Vernichtung des Gegners, sondern der Kampf im Neuen Bund, der zielt, dass ich ihn gewinne. Das ist ganz wichtig. Das Alte Testament hat seinen Ort, aber seit Jesus da ist, da geht es nicht mehr um Vernichtung. Da geht es nicht mehr darum, dass ich dorthin ziele, dass der andere endgültig besiegt und weg ist, sondern wie ein Paulus sagt, ich tue alles, um auf allerlei Weise Menschen zu gewinnen. Hier ist mehr als David. Der Kampf, der uns aufgetragen ist, ist kein Kampf, der Menschen vernichten soll, sondern ist ein Kampf, der dem Bösen die Macht Jesu Christi entgegensetzt und Menschen gewinnen will, hineinziehen will in diese Macht unseres Herrn. Nicht dann haben wir gewonnen, im Namen des Herrn, wenn der andere mundtot ist, beschämt ist, sich zurückziehen muss, sondern dann haben wir gewonnen, wenn er sagt, du, wie du dich verhalten hast, was du jetzt gesagt hast, ich muss mehr davon wissen, warum du das so kannst. Dann haben wir gewonnen, wenn ein Mensch sich öffnet für das Evangelium. Dort heißt es im Alten Bund, ein Sieg mit überlegenem Ausgang, das ist eine, das müsste man in Großaufnahme sehen, der Goliath liegt da und dann steht der David und hat seinen Kopf in der Hand. Toll! Grausig! Grausig! Nein, wir sammeln keine Trophäen in dem Kampf, der uns aufgetragen ist, sondern das ist das Schlussbild solch eines Kampfes. Wenn sich Brüder wieder die Hand reichen, die vorher einander nicht mehr angeschaut haben. Nicht, dass ich sage, jetzt ist der andere endlich mundtot und entlarvt und jetzt kann er gehen und ich will ihn nie mehr sehen, sondern wo ich ihn wieder in den Arm nehmen kann und sagen, es war viel zwischen uns und es war hart zwischen uns, aber wir gehören in unserem Herrn wieder zusammen. Wir haben es vor ihm bereinigt, wir haben einander lieb in seinem Namen. Dort haben wir gewonnen. Nicht, wo der andere am Boden liegt und ich habe den Fuß drauf wie der stolze Sieger, sondern wo wir Hand in Hand sind. Nicht dort haben wir gewonnen, in diesem Kampf, wo einer, solch ein Gottesverächter, uns immer wieder angreift und wir ihn schließlich endgültig entlarven und mundtot machen, sondern dort, wo ich ihn einladen kann und sagen kann, du, wir haben heute Abend in unserer Kirchengemeinde, in unserer Gemeinschaft, in unserem CVM eine besondere Veranstaltung, wird es nicht mitgehen. Wenn er dann den Kittel anzieht und die Schuhe zubindet, dann haben wir gewonnen. Die Davids Geschichte mit dem Goliath ist im Tiefsten eine grausame Geschichte. Eine Geschichte, so geht's ohne Jesus. Viele alttestamentlichen Geschichten sind nur so möglich, weil es noch Geschichten ohne Jesus sind. Mit Jesus hat sich die ganze Geschichte verändert, die ganze. Sei der da ist, der sagt, wer braucht denn den Arzt? Wer braucht ihn? Die Kranken, die Kaputten. Und ich bin gekommen, Sünder zu suchen, Verlorene zu suchen. Seitdem werden die Kampfesgeschichten anders geschrieben. Da geht's nicht mehr darum, den anderen zu besiegen, sondern darum, den anderen zu gewinnen. So plastisch und so deutlich die Goliath-Geschichte ist, sie ist keine neutestamentliche Geschichte mehr. Darum unsere dritte Überschrift, die Hoffnung mit größter Verheißung. Die Philister sind nun geschlagen. Jetzt kommen wir auf den Gedanken von gestern noch einmal und Israel hatte jetzt Ruhe, Entfaltungsmöglichkeit, Rettungsseidienstmöglichkeit. Israel ist in einen ganz anderen Kampf noch gestellt. Gott hat Israel nicht erwählt, damit es die anderen Völker ausrottet, sondern Gott hat Israel erwählt, dass die Völker dieser Erde an diesem Volk erkennen sollen, dass ein Gott ist, und das ist die tiefste Spitze hier in dieser Geschichte. Damit dies Volk und ihr erkennt, dass Israel einen Gott habe. Schlimm, ganz schlimm, wenn man das so erkennen muss. In dem Augenblick, an dem den Goliath dieser Stein getroffen hat, und er fuhr ihm in die Stirn und er stürzte zu Boden. In dem Augenblick hat Goliath erkennen müssen, dass Israel einen Gott hat, der mächtiger ist als alle Götter der Philister. Schlimm, wenn man das so erkennen muss. Heute ist Zeit dieses Ringens. Wir haben diesen Auftrag mit Israel und von Israel zum Teil übernommen, dass die Menschen an uns erkennen, dass wir einen Herrn haben, einen Gott haben. Deshalb führen wir unsere Kämpfe nicht zur Vernichtung, sondern, Jesus erzählt es einmal in diesem Gleichnis vom Hochzeitssaal, vom großen Festmahl, wo dieser Satz dann drin steht: Geht an die Hecken und Zäune, auf dass mein Haus voll werde. Nicht leer, weil sie alle umgebracht sind. Auf dass mein Haus voll werde. Seit Jesus gekommen ist, bis zu seiner Wiederkunft, sind wir in diese völlig veränderte Kampfesweise hineingestellt. Wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern um Menschen. Nicht, dass wir gewinnen, sondern dass wir sie gewinnen. Das verändert alles. Das verändert alles. Es ist noch die gleiche Waffe. Es ist das Schwert des Wortes Gottes. Und dieses Wort hat eine überwältigende Verheißung. Mein Wort wird nicht leer zurückkommen, wird's ausrichten und tun, wozu ich es sende. Die größte Verheißung, die erzählt Jesus in diesem Gleichnis: Der Sämann sät das Wort. So führen wir den Kampf. Der Sämann sät das Wort. Dass wir diese Jesus-Art, diese Jesus-Worte, diese Jesus-Liebe in all den Auseinandersetzungen, angefangen in der Familie, über unsere Nachbarschaft, Verwandtschaft, in unserem beruflichen Umfeld, dass wir es uns immer wieder sagen lassen: Es geht nicht darum, dass wir gewinnen, sondern dass wir sie gewinnen. Du hast nicht im Sinne Jesu gehandelt. Ich möchte es mal ganz zugespitzt sagen: Wenn du in dieser Auseinandersetzung deinen ach so berechtigten Standpunkt gegenüber deinem Sohn durchgesetzt hast und er kuschen muss, weil er weiß, sonst ist Taschengeld gestrichen und der Autoschlüssel kriegt er nicht mehr. Er muss gehorchen. Nein, du hast dann diesen Kampf gewonnen, wenn er dir zustimmt und sagt: Papa, das sehe ich ein, das geht so nicht, das wäre auch gegen alles, was in der Bibel steht. Dann hast du gewonnen. Dann. Nicht du, sondern ihn. Wir führen unsere Kämpfe. Wir führen unsere Kämpfe noch viel zu oft gegen andere. Wir führen unsere Auseinandersetzungen noch viel zu oft um unsere eigene Ehre, um unser eigenes Recht behalten. Was würde sich verändern in deiner Ehe, in deiner Familie, wenn diese Jesusart, diese Kampfesart Jesu immer mehr in mir Raum und Gestalt gewinne? Ich bin gekommen. Das ist mein Trieb, das ist mein Antrieb, mein Wille, meine Sehnsucht, andere Menschen zu retten, zu gewinnen, ins Heil zu ziehen. Das wäre wirklich und ist wirklich Neuanfang. Ein Sieg mit größter Verheißung. Wir wollen beten. Herr Jesus, das hast du vorgekämpft. Du bist dort noch am Kreuz gehängt und dann hast du gesagt, Vater, vergib ihnen. Du willst gewinnen. Du willst Heil bringen. Wir tun so oft das Gegenteil. Wir folgen unserer alten Art und wollen Recht behalten, wollen die Oberhand behalten, wollen den anderen besiegen. Herr, verändere uns durch deinen Geist, mach uns ganz offen dafür, dass wir Kämpfer werden in deiner Art, dass wir andere zum Segen werden, dass wir andere zum Heil bringen, dass wir anderen Menschen Wegleiter zu dir sein können. Amen.